1904. Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen bei Inside Schalke, einer Sonderfolge. Einer Sonderfolge mit einem ganz besonderen Gast. Frank Baumann, Sportvorstand des FC Schalke 04, ist heute hier mit mir auf der Bühne. Aber nicht nur Frank, auch meine geschätzten Kollegen Andi Ernst und Robin Haag, unsere Sportreporter, sind dabei. Und Inside Schalke beginnt jetzt. Lieber Frank, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Es freut uns wirklich sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und jetzt mal Hand aufs Herz, direkt gleich zu Beginn. Wie oft reibst du dir morgens eigentlich die Augen, wenn du auf die Tabelle schaust?
Ja, da ich nicht jeden Morgen auf die Tabelle schaue, ist es nur der Müdigkeit geschuldet, wenn ich mir die Augen reibe. Nein, ich schaue mal sonntags auf die Tabelle, aber ansonsten spielt das für uns keine Rolle. Wir freuen uns natürlich auch, dass wir oben stehen, wissen das natürlich auch, kennen die Tabelle natürlich auch, alles andere gelogen. Aber wichtig ist, was man letztendlich dann ja tut. Wir haben das Saison unter das Motto gestellt, weniger quatschen, mehr machen, also einfach tun. Und ich glaube, das ist das Richtige. Und jetzt die Fans, die Schalker an sich, dürfen natürlich sehr, sehr gerne auf die Tabelle schauen, sich daran erfreuen. Aber für uns liegt noch sehr, sehr viel Arbeit vor.
Ja, ich kann dir sagen, das tue ich. Und ich erfreue mich da jedes Mal dran. Im Gegensatz zu den beiden, die Sportreporter sind, bin ich Lokalreporter. Und als Lokalreporter, der in Gelsenkirchen arbeitet, kenne ich mich mit Integrations- und Migrationsthemen ganz gut aus. Du hast ja auch Migrationshintergrund. Du kommst zwar nicht aus Norddeutschland, bist aber eher so nordisch kühl. Und Schalke ist so, etwas anders. Schalke im Besonderen und das Ruhrgebiet im Allgemeinen. Was glaubst du, was würdest du sagen, wie weit ist dein Integrationsprozess schon vorangeschritten?
Ja, nach 26 Jahren Norddeutschland, 26 Jahre Bremen, ist es natürlich was anderes. Das ist ganz normal. Aber ich habe mich ja gut vorbereitet und ich habe mich darauf vorbereitet, dass natürlich auf Schalke die Emotionen mal etwas ausgeprägter sind, dass es im Pott natürlich auch mal ein bisschen direkter zugeht. Bis jetzt wurde ich bestärkt darin, dass es die richtige Entscheidung war, in Pott zu ziehen, in Bremen die Zelte abzubrechen und zu Schalke zu kommen. Und ich habe es bis jetzt keinen Tag bereut.
Wir auch nicht.
Es ist ja inzwischen rund ein Jahr her, dass Bernhard Peters als Headhunter auf dich zugekommen ist und angefragt hat, ob du nicht Sportvorstand bei Schalke 04 werden wolltest. Dabei wolltest du eigentlich gar nicht unbedingt zurück in den Verein Fußball, oder?
Ja, ist richtig. Ich habe ja letztes Jahr meine dritte Auszeit genommen. Ich habe die erste Auszeit schon mit meinem letzten Spielervertrag rein verhandelt. Da hatte ich einen Anschlussvertrag, um im Management anzufangen. Aber genau, ich wollte einfach mal raus, wollte mal mit der Familie länger einen Urlaub machen. Das eine, also die Spielerkarriere hinter mir lassen, mich auf das Neue vorbereiten, das hat mir gut getan. Dann nach 5,5 Jahren in verschiedenen Positionen kam die nächste Auszeit. Dann nach einem Jahr Auszeit kam die Anfrage, als Geschäftsführer bei Werder anzufangen. Das habe ich dann 8 Jahre gemacht. Und für mich ist es einfach eine gute Möglichkeit gewesen, mal rauszukommen aus dieser verrückten, etwas übertretenen Branche ja auch. Und die ich natürlich über alles liebe, der ich ganz, ganz viel zu verdanken habe. Aber es ist natürlich dann schon auch eine Luxussituation, auch mal sagen zu können, ich gehe raus ohne Netz und doppelten Boden. Und wenn man natürlich nach 26 Jahren mit einem Verein so verbunden ist und war es für mich einfach schwer vorstellbar, einen anderen Verein zu machen, Und ich wollte mich auch vielleicht mal ein Stück weit unabhängiger von den Ergebnissen am Wochenende machen, vielleicht eine andere Position im Fußball zu übernehmen, das Thema so Consulting von Vereinen, als Beratung von Vereinen als Beispiel, das wäre etwas gewesen, was ich mir sehr gut hätte vorstellen können. Ja, und dann kam die Anfrage, zuerst von Bernhard Peters, aber dann gingen natürlich die ersten Gespräche mit der Findungskommission vonstatten. Und irgendwie hat mich Schalke von Beginn an gereizt und habe mich natürlich trotzdem sehr, sehr viel informiert. Und wusste natürlich auch, dass es große Herausforderungen gibt. Sportlich, letzte Saison zu dem Zeitpunkt, war jetzt nicht ganz so prickelnd.
Stark untertrieben.
Klar, dass es ja vielleicht eine schwierige Endphase der Saison geben wird. Finanziell, die Situation ist auch bekannt, dass man dort noch mal gewisse Altlasten vielleicht auch hat. Das Umfeld wird hier und da auch als Herausforderung beschrieben. Aber genau das hat mich gereizt, diese Herausforderung. Und vor allem die Gespräche haben mich einfach bestätigt, dass erkannt wurde, dass man vielleicht gewisse Dinge verändern muss, dass eine gewisse Kontinuität auf wichtigen Positionen, auf Schlüsselpositionen vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist, dass man aber auch gemerkt hat, dass der Wunsch nach Veränderungen, nach einer Kontinuität auch da ist. Und die Gespräche waren ja sehr, sehr vertraulich. Ist nicht rausgekommen, obwohl wir uns über viele Wochen, fast Monate ausgetauscht haben. Und ich habe einfach gemerkt, dass im Vorstand, aber auch im Aufsichtsrat, sehr, sehr viele Leute sehr, sehr professionell sind, sehr, sehr gut harmonieren, dass das menschlich auch passen könnte, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und das hat sich jetzt mittlerweile, jetzt glaube ich, auch 9 Monaten, in denen ich offiziell dann auch für Schalke tätig sein darf, bestätigt. Ich glaube, die Ruhe im Verein ist sehr, sehr wichtig und hat mich bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war.
Das ist angerissen, Altlasten, die Situation im Sommer war schwierig. Was war, wenn du eine Baustelle nennen müsstest, vielleicht das größte Sorgenkind, die größte Baustelle, die du vorgefunden hast letzten Sommer?
Ja, es gab ein paar Baustellen. Es gibt nach wie vor auch noch ein paar Baustellen. Darüber sollte jetzt der aktuelle Erfolg auch nicht hinwegtäuschen, dass wir nach wie vor noch einiges zu tun haben. Aber ich musste natürlich, oder wir mussten natürlich schon priorisieren, was ist zuerst anzugehen, was muss vielleicht auch noch mal ein paar Wochen, ein paar Monate warten. Und natürlich war es so, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Profimannschaft letztendlich der erste Hebel war, der wichtigste Hebel, glaube ich, auch war. Und das bringt natürlich viele, viele Fragen mit sich. Für mich war die wichtigste Frage, welchen Fußball wollen wir eigentlich spielen? Für welchen Fußball soll Schalke denn stehen? Und ich glaube, dass die Schalker Vergangenheit, der Standort ganz, ganz viel natürlich auch mitbringt. Das Gute war, dass Matthias Tillmann mit seinem Team sich die Monate davor schon sehr intensiv mit diesem Thema auch beschäftigt hat, sodass ich da nicht bei Null anfangen musste, sondern dass wir da auch eine sehr, sehr einheitliche und klare Meinung hatten. Und dementsprechend haben wir dann die verschiedenen Positionen im Kader, aber auch drumherum besetzt. Ich glaube, dass natürlich die Cheftrainersuche mit Sicherheit eine hohe Wichtigkeit auch hatte, dass wir da einen sehr, sehr professionellen Prozess, glaube ich, angegangen sind, genau überlegt haben, welche Cheftrainer brauchen wir jetzt für diese aktuelle Situation, für diesen Verein, für diesen Fußball, den wir spielen lassen wollen, haben aber auch im Trainerteam, im Staff nochmal ein paar Dinge verändert, haben in der Mannschaft einige Dinge verändert. Und da war es eben gut, dass wir uns da sehr, sehr schnell sehr einig waren und bis jetzt, glaube ich, auch in den meisten Fällen auch ganz gut bei den Entscheidungen richtig lagen.
Jetzt ist Schalke und Werder sind zwei völlig unterschiedliche Vereine, sowohl von der Emotion als auch von der Größe. Inwiefern musstest du dich und deinen Führungsstil neu erfinden und anpassen im Vergleich zu deiner Werder-Zeit?
Ja, natürlich ist Schalke noch mal größer in allen Bereichen oder in sehr, sehr vielen Bereichen als Werder. Ich habe aber auch sehr, sehr viele Parallelen etwas erkannt. Ich glaube, dass beide Vereine natürlich Traditionsvereine sind, beides Vereine, wo die besten Zeiten vielleicht auch schon ein paar Jahre, Jahrzehnte auch zurückliegen. aber trotzdem eine ähnliche Geschichte auch, was den Standort betrifft, mitbringt. In Bremen gab es nach dem Wegfall der oder Werften, ne, Werftensterben und so weiter viele, viele wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme, Bildungsprobleme, hohe Arbeitslosigkeit. Und es gibt auch in Bremen oder gibt nicht ganz so viel, wo man sich erfreuen kann, wo man sich identifizieren kann. Und das ist ja in Gelsenkirchen letztendlich ähnlich gewesen. Das ist, glaube ich, auch ein Grund mit, warum es in beiden Vereinen so eine hohe Identifikation mit dem Verein gab oder gibt, gerade auch in schwierigen Zeiten, dass diese Unterstützung gerade in schwierigen Zeiten auch absolut da ist. Und das macht, glaube ich, beide Vereine so besonders. Und trotzdem ist Schalke natürlich, was nochmal die Größe, die Wucht betrifft, mit Sicherheit eine Nummer größer. Ich glaube, die fehlende Kontinuität hat mit dem Verein auch in den letzten Jahren etwas gemacht. Und das natürlich deswegen auch vielleicht die ein oder anderen Kontroversen um den Verein herum auch vorhanden sind. Das ist klar, das muss man sich auch bewusst sein, wenn man bei Schalke unterschreibt. Deswegen ist, sag mal, auch diese Pflege der Beziehungen mit, sag mal, ehemaligen Schalkern, mit gewissen Gremien hier vielleicht nochmal ein bisschen intensiver. Aber ich glaube, es lohnt sich und grundsätzlich, gerade was das operative Geschäft betrifft, haben wir eine absolute Ruhe, eine absolute Professionalität und ich glaube, das ist etwas, worauf man dann auch für die Zukunft aufbauen kann.
Ja, absolut. Gerade Ruhe und Professionalität auf Schalke, nimmst du mir nicht übel, ist bei unserem Herzensclub tatsächlich nicht so selbstverständlich gewesen in den vergangenen Jahren. Und auch da war immer schon klar, wir müssen alle an einem Strang ziehen, damit wir da rauskommen. Du hast gerade, ich bin ja so ein bisschen suffisant da reingesprungen, als ich gesagt habe, du hast stark untertrieben. Fakt ist, wir hatten, also ich zumindest, tatsächlich Existenzängste um diesen Club, als es so aussah, dass wir in die dritte Liga absteigen könnten. Mit der finanziellen Last, die Schalke zu schultern hat, wäre das ziemlich bitter gewesen. Wie schafft man es dann innerhalb von, jetzt ungefähr 9 Monaten, diesen Riesenkoloss, bei dem über Jahre von allen Seiten drangezogen wird, ja, ein Sorgenkind, diese Ruhe reinzubringen, zu einem Top-Team der zweiten Liga zu machen, sportlich, aber vor allen Dingen auch diese Ruhe in den Strukturen.
Ja, ich habe das schon eben vorgefunden, ne, dass dieses Verständnis da war, die Dringlichkeit erkannt wurde, dass man diese Ruhe braucht, dass man auch ein gewisses Vertrauensverhältnis braucht. Vertrauen ist für mich die Basis letztendlich für erfolgreiche Teams. Wenn ich das Vertrauen untereinander nicht habe, dann kann ich auch nicht mal kontrovers diskutieren. Und kontroverse Entscheidungen oder Diskussionen gehören einfach dazu, um sich weiterzuentwickeln, um besser zu werden. Und wenn aber ein Misstrauen da ist, wird jede Konfrontation eben negativ ausgelegt und die Gräben werden tiefer und breiter. Und deswegen ist dieses Vertrauensverhältnis, was jetzt auch im Vorstand herrscht, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute Basis, eine gesunde Basis. Und letztendlich ist jede Krise eine Chance, weil dort, wenn man sich jetzt die Mannschaft anguckt, jedem war klar, es muss sich was verändern. Und wir haben im Sommer ja doch einiges verändert. Das Trainerteam hat sich verändert, die Mannschaft hat sich doch auch erheblich verändert. Und wir haben sehr viel gefordert von der Mannschaft. Jeroen Mussisch vom ersten Trainingstag an, glaube ich, sehr, sehr intensiv trainieren lassen, eine sehr, sehr klare Ansprache, auch das war uns wichtig. Vielleicht, wenn die Saison letztes Jahr nicht so schlecht geendet hätte, vielleicht wäre diese Bereitschaft, gewisse Dinge anzunehmen, gar nicht so groß gewesen. Deswegen habe ich diese Krise auch ehrlicherweise als Chance gesehen. Und das Schöne ist im Fußball, dass man von Saison zu Saison natürlich ein anderes Gesicht zeigen kann. Deswegen war schon die Hoffnung da, das, was wir im Sommer angekündigt haben, von dem wir gesprochen haben, was wir verändern möchten, dass das dann auch relativ schnell am Platz war. Und man kann auch jede Woche ein anderes Gesicht zeigen. Das ist eben das Schöne, dass man, wenn man letzte Woche schlecht gespielt hat, am nächsten Woche auch wieder anders performen kann. Und mir war klar oder uns war klar, dass das Thema natürlich Selbstvertrauen, also das Mentale, wird im Fußball häufig unterschätzt. Und das zu drehen, dass man wieder selbst an sich glaubt, diese Überzeugung auf den Platz bringt, das war uns eben sehr, sehr wichtig. Und deswegen eben war es eben auch wichtig, diese Führungsspieler sehr, sehr gut zu besetzen, die Achse letztendlich auch zu besetzen, die letztendlich auch, wenn es mal schwerfällt, trotzdem vorangehen und diese ja, breite Brust dann auf den Platz auch bringen, selbst wenn es mal ein bisschen holprig läuft.
Auf den Trainer, die Spieler und den Kader kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber wenn du mir den Elfmeter hinlegst und über Selbstvertrauen sprichst, wir sind unter uns, es hört kaum jemand zu. Saisonziel ist doch jetzt spätestens, Schalke steigt auf.
Also auch wenn wir unter uns sind, bleibt es dabei. Also wir haben uns ja ganz bewusst kein Saisonziel gesetzt, weil als ich die Vorgespräche vor meiner Unterschrift geführt habe, auch danach mit ganz vielen Leuten unterhalten, was müssen wir denn jetzt angehen, ne? Was ist unser Ziel für die Saison, für die nächste Saison, für die nächsten 3 Jahre, für die nächsten 5 Jahre, haben mich alle gewarnt, nein, keine Saisonziele, ne? Das kann keiner mehr hören auf Schalke, wo man vielleicht nächstes, übernächstes Jahr auch stehen möchte, sondern einfach machen. Ne? Einfach performen, einfach arbeiten, einfach Ärmel hochkrempeln und das haben wir gemacht. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir 2 Gegen hochschalten müssen, was die tägliche Arbeit betrifft, dass wir uns darauf konzentrieren wollen, immer besser werden zu wollen. Das predigt Miro nach wie vor jeden Tag und das hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt aktuell stehen. Und deswegen gibt es für mich keinen Grund, da irgendwas zu ändern.
Gut, ich hake an späterer Stelle bestimmt noch mal nach.
Um kurz noch halt dabei zu bleiben, aber trotzdem wäre es ja eine große Enttäuschung für euch alle, für, glaube ich, jeden Fan, wenn der Aufstieg jetzt noch verpasst werden würde. Man ist in dieser Ausgangsposition, die vielleicht besser ist, als man erwartet, erträumt hätte. Die Enttäuschung wäre ja riesig groß, auch bei dir persönlich, oder?
Ja, aber wir haben jetzt noch einige Spiele zu spielen und was am Ende der Saison dann ist, das wird man dann sehen. Als ich gekommen bin und ne, dann auch mit vielen Schalkern gesprochen habe, beim Tag der Fans, beim ersten Training, im Trainingslager und so weiter, haben alle gesagt, boah, bitte eine ruhige Saison, wenn wir irgendwo zwischen Platz 8 und 11 landen, alles top. Ich weiß auch, dass wir natürlich die Erwartungshaltung jetzt durch die Hinserie, ne, als auch den aktuellen Tabellenspann natürlich nach oben geschoben haben. Und wichtig ist, glaube ich, trotzdem noch mal was ganz anderes. Ne? Die Schalker haben sich am letzten Spieltag der letzten Saison von der Mannschaft ein Stück weit abgewandt. Ich glaube auch, dass das Plakat nach dem Spiel hat jeder auch noch im Hinterkopf. Und das war für uns das mit das Wichtigste, dass wir ja, dieses Band zwischen Fans und Mannschaft auch wieder zusammenbekommen. Und ja, ich glaube, wenn man die Bilder in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, in den letzten Tagen auch gesehen hat, dann hat man da, glaube ich, vieles erreicht. Und ich glaube, das würde auch nicht kaputt gehen, wenn am Ende der Saison ein Platz herauskommt, der nicht den Aufstieg bedeuten würde.
Jetzt ist es so, dass viele zu diesem Erfolg beigetragen haben, aber in der öffentlichen Wahrnehmung geht es viel um Miron Muslic. Wie groß ist sein Anteil an dem gegenwärtigen Erfolg?
Sehr groß. Für mich ist der Trainer, Cheftrainer in einem Bundesliga-Verein die wichtigste Position. Ich sage mal dazu, er darf nicht der mächtigste werden, aber ist definitiv die wichtigste Person, weil er den unmittelbarsten Einfluss auf den Erfolg hat, auf die Performance am Wochenende, auf die Entwicklung von Spielern, somit auch Marktwertsteigerung. Und da arbeitet er natürlich mit seinem Team. Also Miron ist da ja nicht alleine. Vom ersten Tag an sehr, sehr akribisch, sehr, sehr professionell, sehr, sehr gut. Und wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass er bei uns ist. Und ich glaube, dass er die Herzen der Schalker nicht vom ersten Tag an, nicht von der Verkündung der Personalie, aber dann relativ schnell, als man gesehen hat, wie er arbeitet, wie intensiv er arbeitet, wie er auch diesen Verein auch wirklich, glaube ich, aufgesogen hat vom ersten Tag an. Und deswegen sind wir sehr, sehr happy mit der Personalentscheidung.
glaube, Miron ist das Gesicht für mich zumindest dieses Erfolgs, das Gesicht von Schalke aktuell. Dabei hast du ja mindestens einen genauso großen Anteil. Du hast ihn geholt und deine, wir haben gerade gesagt, was du auch schon gemacht hast hier, du ziehst die Strippen im Hintergrund. Ist das bewusste Arbeitsteilung, dass Miron dann in der ersten Reihe steht und du dich an den Schreibtisch stellst und sagst, macht ihr mal, oder ist das unverhofft so gekommen?
Nein, also Miron ist die wichtigste Personalie und deswegen bin ich dabei. Und dann kommen Trainerteam, Staff, Juri Mölder, vor allem aber auch die Mannschaft. Letztendlich geht es um die Mannschaft, weil nur die können letztendlich das umsetzen, was wir uns vielleicht dann auch erhoffen. Und so sehr man die Mannschaft vielleicht auch vorletztes Jahr kritisiert hat, umso mehr muss man sie loben, wie sie diese Saison angegangen sind, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Intensität sie in jedes Spiel, in jedes Training auch gehen. Und deswegen bin ich da definitiv nicht wichtig. Ich bin ein Stück weit dafür da, sag mal, die bestmöglichen Rahmenbedingungen letztendlich zu schaffen. Aber am Ende ist das entscheidend, was unten auf dem Platz passiert.
Da widerspreche ich nochmal ganz dezent, dass du nicht wichtig seist. Schalke hat ja nicht von ungefähr wieder einen Sportvorstand installiert, der auch aus dem Sport kommt. Ich würde sagen, deine Rolle ist da nicht zu klein zu schätzen.
Ja, wirklich. Ich sehe das ein Stück weit anders, weil auch die Entscheidungen, die wir jetzt getroffen haben, sind keine Einzelentscheidungen, ne, die ich getroffen habe. Mir ist immer wichtig, dass wir im Team agieren, dass wir uns kontrovers auch austauschen können, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, dass wir eine gute Diskussions- und Feedback-Kultur haben und ich die Entscheidungen nicht alleine treffe. Ne? Christina Rühl-Hamers, Matthias Tillmann im Vorstand da erwähnen, aber auch im Sport wirkt ganz, ganz viele, die dort eine wichtige Rolle spielen. Also ich bin ehrlicherweise sehr wenig, aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig sogar, weil es zeitlich einfach nicht so ist. Kaum beim Training dabei, im PLZ, ich spiele am Spieltag überhaupt keine Rolle, unten im Kabinentrakt. Das zeigt einfach, ne, dass man meine Rolle dort nicht überbewerten soll. Ich glaube, letztendlich geht es darum, die richtigen Leitplanken im Sinne des Vereins zu treffen und ja, bei den Entscheidungsprozessen sich möglichst professionell aufzustellen. Auch wir werden irgendwann mal vielleicht daneben liegen mit der einen oder anderen Entscheidung. Es geht immer darum, Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen und da versuche ich natürlich zu unterstützen und meinen Teil dann dazu beizutragen.
Bisher habt ihr wirklich erstaunlich viel richtig entschieden. Also ja, auch ihr werdet mit Sicherheit mal einen Transfer landen, der daneben geht. Das ist so. Ihr habt aber erstaunlich viel richtig entschieden. Auf weitere Spieler kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber der Mann der Stunde ist Edin Dzeko. Ist das vielleicht der spektakulärste Transfer deiner persönlichen Managerlaufbahn?
Ich weiß nicht, ich würde für mich schon in Anspruch nehmen, auch den einen oder anderen spannenden Spieler oder Transfer auch getätigt zu haben, auch in Situationen, wo es nicht so selbstverständlich war. Also ich erinnere mich an Serge Gnabry, Geschäftsführer wurde, den wir damals von Arsenal geholt haben. Max Kruus als damaliger aktueller Nationalspieler auch gerade vom Abstieg gerettet, die beiden verpflichtet, David Klaas, Niklas Füllkrug. Glaube, dass da schon der eine oder ganz ordentliche Spieler dabei war. Und Edin, klar, das ist ein Sonderfall, da würde ich aber auch meinen Anteil nicht zu hoch hängen. Ist ja bekannt, dass Edin sich bei uns gemeldet hat, weil auf so eine verrückte Idee wären selbst wir wahrscheinlich nicht gekommen. Und deswegen hat es auch damit zu tun, dass Nikola Katic, dabei ist das sehr, hat Kolasinac mit Edin darüber gesprochen hat, dass Miron mit Sicherheit auch als Trainer seinen Anteil daran hatte und vor allem der Verein an sich.
Ist einfach geil, ja. Ich weiß.
Ist so.
Du hast es gerade angedeutet, Edin Dzeko ist proaktiv auf euch zugekommen, was ja absolut ungewöhnlich ist, dass ein Spieler sein Telefon in die Hand nimmt und den Trainer anruft. Habt ihr nicht noch Platz für einen Stürmer wie mich? Dann hat Miron dich ja angerufen. Das war, glaube ich, rund um Weihnachten, Ende Dezember. Wie hast du denn reagiert, als er dich angerufen hat? Und er ist ja bestimmt ziemlich nervös gewesen, als er dir die Nachricht überbracht hat, oder?
Ja, Miron ist selten nervös, aber genau, da war ein bisschen aufgeregt.
Sag mal, Stats Liboda geguckt, hat 49 nur, nimm er nicht, oder?
Naja, zuerst habe ich dann, also als ich dann aufgelegt hatte, natürlich erstmal mir die Statistiken angeguckt, gar nicht so sehr die Daten an sich, Laufdaten und so weiter, sondern eher wirklich, wie viel hat er gespielt? Wie viel hat er letztes Jahr gespielt bei Fenerbahce und Nationalmannschaft, waren das fast 60 Spiele, fast alle in der Startelf, aber auch in der Hinrunde in Florenz mit Nationalmannschaft hat er über 1000 Minuten gehabt. Weil das für mich bei allem großen Namen, bei einer Weltkarriere, bei absoluten Topclubs gespielt, immer erfolgreich gewesen. Schon Schluss in dem Alter. Kann das nur funktionieren, wenn du nicht zu lange raus bist. Wenn du mal 3-4 Monate nicht trainierst, nicht spielst, dann wirst du nicht mehr diese Form bekommen. Er war beim Rhythmus, hat Mitte Dezember noch 2 Startelf-Ansätze für Florenz gehabt in der Conference League. Und das war wichtig. Und was mir insgesamt wichtig, auch bei den anderen Neuzugängen, dieses Gefühl, dass die Jungs richtig Bock auf Schalke haben, richtig Bock auf diese Aufgabe, richtig Bock auf die zweite Liga auch haben, zwar dort nicht lange spielen wollen, aber die aktuelle Situation annehmen und trotzdem sehr, sehr ambitioniert sind. Und das muss man Miron auch nochmal hoch anrechnen. Also Edin Dzeko ist in Bosnien einfach Nationalheld.
In Gelsenkirchen jetzt auch.
Ich glaube, genau. Wenn er sich in Gelsenkirchen fürs Oberbürgermeisteramt, obwohl wir eine sehr gute Oberbürgermeisterin haben, aufstellen würde oder in Bosnien als Staatspräsident, würde er wahrscheinlich gewählt werden. Trotzdem ist Miron jemand, der dann auch sehr, sehr nüchtern analytisch auch drauf gucken kann. Und er weiß ja auch, wenn das nicht funktioniert, dann wird der Trainer kritisiert, dann wird der Trainer vielleicht irgendwann auch sehr, sehr schnell in Frage gestellt. Und deswegen sind wir da beide, glaube ich, dann auch sehr nüchtern an die Sache rangegangen. Kann uns das für Schalke 04 wirklich helfen in dieser Situation? Klar, wir mussten dann noch ein paar finanzielle Dinge regeln. Und da haben wir dann mit dem Beratern eben gesagt, die und die Summe kannst du bei uns verdienen. Und das war ehrlich gesagt dann auch nie eine Diskussion. Und am Ende, klar, musste sich dann Edin doch entscheiden. Er hatte die Wahl gehabt, für relativ wenig Geld in Gelsenkirchen zu spielen oder für sehr, sehr viel Geld in Paris. Und ist ja klar, für wen er sich dann auch entschieden hat.
Hättest du denn damit gerechnet, also Edin Dzeko in der zweiten Liga ist ja was, das hat es in der Liga noch nie gegeben, so einen großen Star, so einen großen Namen. Der Hype, ihr konntet ihn wahrscheinlich ganz einschätzen. Wie blickst du auf diesen Hype um die 10.000 verkauften Trikots? Wie viele Trikots musst du deinen Kumpel schon besorgen von Edin?
Gar nicht so viele, weil es gibt da keine mehr. ehrlicherweise interessiert mich das nur am Rande. Also natürlich haben wir dann auch im Vorstand diskutiert, was können wir machen mit den Trikots und so weiter, wie schnell können wir die Beflockung und so weiter sicherstellen, können wir noch was nachordern oder nicht. Aber am Ende des Tages ist mein Kernbereich der Sport. Und natürlich ist auch wichtig, dass wir Typen haben. Ich habe gerade ein paar Spiele aufgezählt, die wir in Bremen verpflichtet haben. Ich finde so, ja, das Thema Typen auch sehr, sehr wichtig, mit denen sich ja die Fans identifizieren, die auch Emotionen letztendlich dann auch hervorrufen. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch, dass nicht nur Edin, sondern auch andere Spieler, Nikola Katic, Sophie Elfausi, Timo Becker und so weiter, Loris Karius, dass wir, glaube ich, jetzt auch wieder Spieler haben, ja, wo die Fans sich dann trotzdem auch überlegen und trotz Edin Dzeko, wen tue ich mir da hinten aufs Trikot beflocken, und das ist doch, glaube ich, eine ganz, ganz schöne Situation.
Ich glaube, der Flock Musa Silla, der wird aktuell nicht so gut gehen im Fanshop. Das ist ja so ein bisschen der Leidtragende des Dzeko-Hypes. Letzte Saison noch wirklich ganz, ganz wichtiger Spieler. Ich glaube, 16 Saisontore, auch wegen ihm ist Schalke drin geblieben in der zweiten Liga. Also man muss ihn da loben. Der Transfer war keineswegs schlecht. Trotzdem jetzt so ein bisschen Sorgenkind meiner Meinung nach, trifft seit, ich glaube, über 1000 Minuten kein Tor geschossen, nur noch zweite Wahl, dann dieser geplatzte Wechsel. es ist schon eine schwierige Situation für den Verein auch mit ihm, oder?
Ja, vor allem ist es keine ganz leichte Situation für Musa. Das ist auch für mich wichtig, ne? Also wir sprechen über Menschen und es ist ja bekannt, dass Musa sich vielleicht auch letzten Sommer oder jetzt auch im Winter beim passenden Angebot auch einen Wechsel hätte vorstellen können. Es war dann so, dass Sommer nicht geklappt hat. Das hat er dann ja auch akzeptiert und hat dann aber in der Phase einfach auch ein bisschen Pech gehabt. Eigentlich seine Stärke, aus relativ wenig dann auch Tore zu machen, das hat nicht geklappt. Ich glaube, diese berühmt-berüchtigten X-Goals, da hätte er schon, glaube ich, jetzt eine zweistellige Anzahl an Toren haben können, wenn er so performt hätte wie letzte Saison. Also er hatte die Chancen gehabt, er hat die Situation gehabt. Nur bei Stürmern, ne, gerade über Selbstvertrauen und mental Situationen gesprochen. Und das ist bei Stürmern einfach wichtig, ne, dass man Phasen hat, wo man die Augen zumacht und das Tor trifft. Gibt dann auch Situationen, wo man dann aus 3-4 Metern den Ball nicht trifft. Und da wollen wir weiterhin die Unterstützung geben. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, optimistisch, dass Musa für uns mindestens in dieser Saison noch sehr, sehr wichtig wird und auch mit seinen Toren dazu beiträgt, dass wir dann am Ende der Saison eine erfolgreiche Saison gespielt haben.
Aber jetzt, wenn ich mal da reinhaken darf, ich könnte auch nicht davon ausgehen, dass ihr Musa für den Preis loswerdet, theoretisch, den ihr jetzt haben wolltet, wenn ihr im Sommer zum Verkauf steht.
Ja, aber wer sagt denn, dass wir ihn unbedingt verkaufen wollen oder was müssen?
Wird da bestimmt auch gehen. Ne? Also die letzten 2 Transferperioden wollte er den Verein verlassen und jetzt spielt er nicht. Warum sollte er sagen, ich habe jetzt richtig Bock auf Schalke? Das bezweifle ich persönlich.
Ja, weil vielleicht entweder nicht das passende Angebot da ist. Vielleicht spielen wir auch in einer anderen Liga.
Wir kommen dem Aufstieg immer näher.
Also Situationen können sich auch was verändern. Ich glaube schon, dass er auch weiß, was er hier hat in diesem Umfeld. Ne? Ich glaube schon, dass jetzt auch diesen geplatzten Wechsel im Winter sehr, sehr gut, sehr, sehr professionell aufgenommen hat, sich in der Kabine sehr, sehr wohl fühlt. Und das kann sich sehr, sehr schnell drehen. Und was dann im Sommer passiert, transfermäßig, das wird man dann sehen.
Frank, kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in diese Wintertransferperiode, gerade bei Musa Sila? Das ist ja dann wirklich maximal unglücklich gelaufen, beziehungsweise von außen liest sich das so, als sei Schalke quasi aus den USA erpresst worden. Ne? Dass man da mit einen Namen kolportiert, er ist ja hier nicht rausgegangen, wurde ja drüben geleakt. Und wenn ich richtig informiert bin, dann hat man das getan, um den Preis zu drücken, weil die Transferperiode dort ja länger auf ist und
ja, es war schon ein komisches Verhalten. Also erstmal haben sich die Verhandlungen sehr, sehr lange hingezogen, was auch normal ist. Sprich dann der Zeitdruck in Amerika war jetzt nicht ganz so groß, weil die Saison jetzt erst vor kurzem losging. Dann hat sich der Medizincheck sehr, sehr lange hingezogen, dass man da auch nochmal genau hinschaut, wenn man vielleicht was findet, ist auch normal. Trotzdem war das Verhalten und dann die Reaktion wirklich komisch, weil ja dort einfach nichts war, was es letztendlich auch begründet hätte, dass man so ein komplettes Konstrukt über Bord schmeißt. Und letztendlich hat New York dann die Entscheidung getroffen. Für uns war klar, dass wir dort nicht so in der Form nachverhandeln wollen. Und nochmal, wir sind froh, dass Musa bei uns ist. Wir hatten nicht diesen Verkaufsdruck, auch im Winter nicht. Und deswegen ja, muss man damit auch umgehen. Ne? Also man hat das nicht in der eigenen Hand. Und ich reg mich eigentlich nicht über Dinge auf, die ich nicht beeinflussen kann. Und dann geht's weiter, da muss man nach vorne schauen und das Beste aus der Situation machen. Und ich glaube, dass wir das gemacht haben. Es war keine einfache Transferphase, weil wir viele Themen natürlich erst abwarten mussten und ehrlicherweise auch gar nicht so viel geplant war im Winter. Und daraus haben wir das Beste gemacht. Und ne, das hat auch wieder ganz viel mit Teamarbeit zu tun. Ich muss da Maximilian Lüftl auf alle Fälle auch nochmal sehr, sehr positiv erwähnen, der ja auch sehr, sehr kurzfristig zu uns gekommen ist. Wir hatten uns ja im Dezember auf den Vertrag ab dem 1.7.26 geeinigt, weil der Vertrag in Hannover so lange lief. Und dann am, ja, ich glaube, 30. Dezember haben wir dann mit Hannover eine Einigung gefunden, dass er sofort kommen kann. Und das war auch wichtig. Es war nicht leicht für ihn, weil er komplett unterschiedliche Szenarien durchdenken musste, durcharbeiten musste, sich darauf vorbereiten musste, mit seinem Team natürlich auch. Und das haben wir, glaube ich, ganz, ganz gut gemeistert im Team.
Wird das Geld denn fehlen im Sommer, was jetzt nicht eingenommen wurde durch den geplatzten Silla-Transfer?
Das hängt von vielen Faktoren ab. Grundsätzlich hätte es wirklich unsere Planungssicherheit vielleicht etwas erleichtert, dass man vielleicht in einer anderen Situation hätte etwas proaktiver auf dem Transfermarkt hätte tätig werden können im Sommer. Das ist ja etwas, was uns im Sommer ja auch schon beschäftigt hat, was ich aber ehrlicherweise auch aus Bremen ein Stück weit schon kenne, dass man vielleicht in einem anderen Jahr eben erst verkaufen muss, auf gewisse Transfererlöse angewiesen ist, um dann selbst wieder tätig werden zu können. Und also wir kennen die Situation und deswegen würde ich das so nicht bestätigen.
Okay. Wir hatten im Vorfeld unsere Zuschauer und Zuhörer gebeten, uns Fragen zu stellen. Auch das Publikum bekommt gleich noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ein paar aus dem Netz haben wir rausgefischt. Die stelle ich dir mal. Also Fabian Bergmann möchte gerne wissen, was Frank Baumann an Schalke am meisten gereizt hat, diesen Verein wieder nach oben bzw. nach vorne zu bringen.
Ja, ich habe es am Anfang schon ganz kurz angedeutet. Also weil Schalke ein besonderer Verein ist. Ich glaube, ja, es hätte keine zwei, drei anderen Vereine gegeben, wo ich wirklich überhaupt überlegt hätte, dort anzufangen, einzusteigen. Und ja, und dann natürlich schon die Herausforderungen, die mich gereizt haben, hier gemeinsam ein Fundament wieder zu schaffen, um Schalke ja letztendlich wieder dahin zu führen und vor allem nachhaltig und dauerhaft dahin zu führen, wo der Verein noch hingehört.
In die Champions League.
Die nächste. Schick vorweg, die nächste Frage war wirklich die am meisten gestellte im Netz.
Und zwar, kann Moussa Ndiaye fest verpflichtet werden?
Nein, Moussa macht das wirklich sehr, sehr gut. Also wir sind sehr, sehr happy, dass er bei uns ist. Es ist bekannt, dass es erstmal nur eine reine Leihe bis zum Sommer ist. Und ja, wir sind sehr, sehr zufrieden natürlich mit seiner Entwicklung. Und klar, wenn man gute Spieler jetzt erstmal hat, wünscht man sich natürlich auch, dass sie vielleicht auch länger bei uns bleiben können. Aber das muss man sehen. Das hängt mit Sicherheit davon ab, wie die Planungen in Anderlecht sind. Das hängt davon ab, welche finanziellen Möglichkeiten wir insgesamt haben. Und das ist definitiv aktuell zu früh, um das seriös einschätzen zu können.
Aber der große Wunsch wäre es schon.
Ja, wir sind super happy. Er ist jung, er ist lernwillig und also ich würde mich nicht dagegen wehren.
Aber es ist ein Nachteil, dass keine Kaufoption existiert.
Das ist so, es war einfach nicht möglich. Anderlecht hat das komplett abgelehnt. War ehrlicherweise auch etwas, wo wir sehr, sehr kurzfristig letztendlich auch handeln konnten bzw. handeln mussten, weil Mieter sich dann eben auch ja in Berlin verletzt hatte und klar war, dass er ein paar Wochen ausfallen wird. Und deswegen ja war dort einfach nicht die Möglichkeit, sich eine Kaufoption zu sichern. Und wenn, dann wären die wahrscheinlich auch so hoch gewesen, dass ja das für uns auch im Sommer, egal in welchem Szenario, auch nicht zu stemmen gewesen wäre.
Wenn ich in Jai sehe, denke ich mir immer, wie kann es sein, dass Anderlecht, die ja auch keine Top-Saison spielen, keine Verwendung für den hatte? Hast du eine Erklärung?
Jetzt weg nicht schlafende Hunde.
Nein, es kommt immer darauf an, wie ist die Situation. Und er ist ja relativ jung, aber hat ja trotzdem auch in der belgischen ersten Liga für Anderlecht, ja, ich glaube, weiß gar nicht genau, ich glaube, an die 80 Erstligaspiele schon gemacht. Also es ist ja nicht so, dass sie in den letzten Monaten, Jahren gar keine Verwendung für ihn hatten. Es ist einfach wieder andere Optionen, jetzt der Trainer bevorzugt hatten. Ne? Durch Trainerwechsel kann das natürlich auch immer schnell passieren. Soll bei Schalke auch schon mal passiert sein.
Wie kann ich mir da den Zeitplan vorstellen, wenn es so eine Personalie gibt? Das heißt, hast du jetzt schon Anderlecht angerufen oder wartest du erstmal ab, wie die Saison verläuft, ob es in die Richtung geht, die Sinan versucht, aus dir rauszulassen?
Nein, also wir sind mit Anderlecht im Kontakt, in dem Fall auch auf Maximilian Lüftl, weil natürlich auch ein Interesse von Anderlecht da ist. Wie entwickelt sich, wie macht er sich? Da natürlich auch grundsätzlich im Austausch sind. Und trotzdem müssen wir natürlich erstmal schauen, was ist im Sommer möglich, welche anderen Themen müssen wir vielleicht auch angehen, welche Möglichkeiten haben wir, wie viel nehmen wir vielleicht auch durch den Transfer ein. Und das Gesamtbild müssen wir dann sehen. Deswegen wird das etwas sein, was aus meiner Sicht nicht vor dem Saisonende ganz konkret angegangen werden kann.
Schalker sind immer interessiert an Ex-Schalkern offensichtlich. Jedenfalls wurde viel und oft nach Ex-Schalkern gefragt. Und wir sollen dich mal fragen, ob du Keke Top zurückholen willst und kannst. Robin Gosens und Seo Kolasinac.
Ja, das eine ist ja die Frage, was man will und was man möchte, aber das ist eben auch alles kein Wunschkonzert und sind auf alle Fälle mit Sicherheit spannende Spieler, aber das ist ja nichts, was ich seriös jetzt aktuell beantworten kann.
Zumindest einer von denen hat ja kürzlich erst noch so einen unbedeutenden Verein aus Lüdenscheid aus der Champions League rausgeschossen. Entschuldigung für den Ausrutscher. Also, außerdem möchten die Fans gerne wissen, wie viel Geld wird im Sommer in Transfers investiert oder steht als Budget zur Verfügung, wenn man einen Kader für die erste Liga zusammenstellen muss?
Ja, egal ob erste oder zweite Liga, ist ja bekannt, dass wir eine wirtschaftliche Situation haben, die es uns nicht ermöglicht, aus dem Vollen zu schöpfen. Es gibt eine Eigenkapitalauflage der Deutschen Fußballliga, die wir erfüllen müssen. Die ist so gestrickt, dass wir im Zweitligaszenario unser negatives Eigenkapital um 5% verbessern müssen. Und in der ersten Liga dann, wenn man dort spielt, es gibt ein Übergangsjahr, aber dann 10% erfüllen muss. Und wenn man sich das ausrechnen kann, wer sich mit Bilanzen auskennt, im Fußball ein bisschen auskennt, weiß, dass dort insbesondere natürlich Transfereinnahmen auch notwendig sind. Und deswegen wird es auch im Sommer darum gehen, die eine Transfereinnahme zu erzielen, egal ob wir in der ersten oder zweiten Liga spielen.
Das letzte Mal, als wir aufgestiegen sind und den ein oder anderen Transfer getätigt haben, also Einnahmen getätigt haben, hat das echt böse wehgetan.
Das seid ihr die Experten, was damals schiefgelaufen ist. Nochmal, wir bereiten uns natürlich auf verschiedene Szenarien vor. Ist ja auch klar, dass wir zweigleisig planen müssen, ein Stück weit auch sowohl wirtschaftlich als auch sportlich. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass uns das trotz der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gelingt, egal für welche Liga, einen wettbewerbsfähigen Kader zusammenzustellen. Dass das nicht leicht wird, ist klar. Ich sage immer, einfach kann jeder. Und nochmal, diese Herausforderungen haben mich auch gereizt.
Um da mal nachzuhaken, müssen wir also schon damit rechnen, dass auch im Fall eines Aufstiegs Leistungsträger gut und gerne noch verkauft werden könnten.
Das wollte ich mit meiner Aussage so ausdrücken, ja.
Gut, vielleicht lassen wir vorher nochmal den Hut rumgehen in der Arena, damit nicht ganz so viele gehen müssen. Zwei Fanfragen habe ich hier noch. Aus welchen Statistiken stellt sich der Jasno Stetsliwuda zusammen? Und vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was das überhaupt ist.
Also Stetsliwuda ist letztendlich eine Plattform erstmal nur, in Anführungszeichen. Also so heißt das Baby, so heißt die Datenbank, wenn man so möchte. Und da fließen ganz, ganz viele Daten ein. Und was vielleicht gemeint ist, ist die Schalke-DNA. Und da fließen insbesondere athletische Daten ein. Also es sind wirklich viele verschiedene Parameter, die dort unterschiedlich auch gewichtet werden. Aber da geht es eben darum, um eine grundsätzliche Laufdistanz. Da geht es um Intensität gegen den Ball, eine grundsätzliche Aktivität, eine Aktivität gegen den Ball. Thema Zweikämpfe spielt damit eine Rolle. Und aus diesem Daten wird eben halt über einen Algorithmus dann eine Schalke-DNA zusammengestellt und dort haben wir Zugriff auf ganz, ganz viele Daten und das ist schon ein sehr wichtiger Faktor, um effizient zu scouten. Wir verlassen uns nicht komplett auf die Daten, aber es hilft einfach schneller, effizienter auch auf Spieler aufmerksam zu werden, die man dann über Videoscouting oder dann auch über Live-Scouting eben dann weiter beobachtet.
Letzte Fanfrage. Also es ist in der Tat ziemlich ruhig auf Schalke für Schalker Verhältnisse und trotzdem gibt es natürlich hier und da mal die eine oder andere Diskussion. Vor wenigen Tagen hat Norbert Elgert nochmal ziemlich deutlich gesagt, legendäre Trainer der U19, dass Schalke droht, den Anschluss zu verlieren in der Nachwuchsabteilung, in der Knappenschmiede, weil aufgrund der Situation zu wenig Investitionen in den Nachwuchs getätigt werden. Das fragt sowohl dieser Fan als aber auch wir drei. Was passiert mit der Knappenschmiede?
Dass die Knappenschmiede in den letzten Jahren, Jahrzehnten für Schalke eminent wichtig war, sportlich ganz, ganz viele tolle Spieler rausgekommen, entwickelt worden, zu Weltmeistern geworden, Champions League-Siegern und. Aber das ist natürlich auch ein finanzieller Faktor für uns war. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass wir auch in den nächsten Jahren Transfereinnahmen benötigen werden. Und da wird die Knappenschmiede natürlich für uns auch in Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein. Erstmal muss man feststellen, glaube ich, dass du hast vorhin, glaube ich, davon gesprochen, dass es ums Überleben ging. Also Schalke lag auf der Intensivstation und trotzdem haben es auch meine Vorstandskollegen geschafft, das Budget in der Knappenschmiede relativ stabil zu halten. Man hat dort nicht komplett rasiert und wie in anderen Bereichen den kompletten Rotstift angesetzt, sondern weil es für Schalke eben eine komplett oder eine eminent wichtige strategische Säule ist, eben auch dort auch in schwierigen Zeiten, auch in der zweiten Liga, sehr viel Geld investiert. Trotzdem ist es so, dass natürlich durch die Champions League-Gelder, die reinkommen, natürlich andere Vereine auch in der Nähe, Schwarz-Gelb oder Leverkusen und Bayern und viele andere natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten haben und dieses Geschäftsmodell natürlich auch für sich entdeckt haben und da ganz, ganz andere Summen noch reinstecken. Ich glaube trotzdem, dass die Knappenschmiede nach wie vor einen sehr guten Ruf hat, dass wir innerlich dort gute Arbeit leisten. Es ist jetzt auch, glaube ich, kein Zufall, dass auch in dieser Saison wieder Spieler wie Vitali Becker, Mertcan Ayhan, Mika Valentovic eben auch ihre Spielzeiten bekommen und die bekommen sie nicht geschenkt, sondern die haben sich absolut verdient durch ihre Leistung, durch ihr Engagement. Und trotzdem hat Norbert absolut recht, dass wir jetzt weiter investieren müssen in die Knappenschmiede, um zukunftsfähig zu sein. Für mich geht es einmal, und da ist Norbert ja auch, glaube ich, das Paradebeispiel dafür, dass es erstmal auch um inhaltliche Arbeit geht. Also wir müssen konzeptionell besser sein. Wir haben ganz, ganz viel auch natürlich investiert in den Austausch zwischen Profibereich und Knappenschmiede zum Beispiel. Kein Zufall, dass mit Volkan Ünlüğün, langjähriger U19-Torwarttrainer, jetzt bei den Profis Torwarttrainer. Es ist kein Zufall, dass Tim Hoogland, der lange bei Norbert auch Co-Trainer war, jetzt bei den Profis der Ansprechpartner ist auch für die U-Mannschaften. Also dieser Austausch, den haben wir auf neue, gesunde Füße, glaube ich, gestellt, ist wichtig. Und wir können uns inhaltlich, konzeptionell, glaube ich, trotzdem auch in allen Bereichen weiterentwickeln. Das beginnt auch beim Scouting im Nachwuchsbereich. Aber wir müssen natürlich die Spieler dann auch überzeugen, zu Schalke zu kommen. Und dazu braucht man auch mal Geld. Das heißt, wir wollen natürlich auch in das eine Top-Talent mal investieren. Und da muss man vielleicht auch mal sagen, ja, wenn das möglich ist, verzichten wir vielleicht sogar bei den Profis mal auf einen Kaderplatz, investieren eher in Qualität, können dafür aber auch im Nachwuchsbereich nochmal das einer Top-Talent dazu holen. Das ist das eine. Und wo wir ja auf alle Fälle investieren müssen und das so schnell wie möglich, ist das Thema Infrastruktur. Wir sind bei den Plätzen immer noch gut bis sehr gut aufgestellt. Aber ich glaube, die ersten Pläne, auch ein neues Gebäude für die Knappenschmiede zu bauen, ist, glaube ich, schon 15 Jahre her, seitdem ist nichts passiert, weil es finanziell dann irgendwann auch nicht mehr möglich war. Aber jetzt, in den letzten 10 Jahren in Containern, die immer mehr werden, ne, sich umzuziehen in 19, U23, geschweige denn, dass man andere Räumlichkeiten hat, wo man wirklich sich mal austauschen kann, wo man sich trifft, wo die einzelnen Fachbereiche, ne, miteinander sprechen und kommunizieren können, sich inhaltlich austauschen können. Das ist alles nicht gegeben. Und wenn wir einen neuen Spieler, und ich war jetzt seit dem Sommer bei einigen Gesprächen dabei, wenn wir U17 und U19 dort auch mit sehr, sehr talentierten Spielern unterwegs waren, wir zeigen nicht das Gelände, wir zeigen nicht die Kabine, weil das ist nicht vorzeigbar, sondern wir gehen die eine Treppe in der Knappenschmiede nach oben. Da stehen also sind ganz, ganz viele Bilderrahmenaufgänge von den Spielern, die es in den letzten 20, 25 Jahren in dem Profibereich geschafft haben, aus der Knappenschmiede. Das ist das, was wir vorzeigen können. Aber jetzt ein Container, der als Übergangslösung gedacht war, aber jetzt seit 10 Jahren schon dort steht, das ist einfach nicht mehr vorzeigbar. Und da müssen wir definitiv irgendwann investieren, in dem Wissen, dass wir das Geld natürlich auch irgendwo anders brauchen.
Was stellt ihr denn fest, dass sich junge Spieler bewusst gegen Schalke entscheiden, weil die sagen, ja, bei Leverkusen gibt es einen cooleren Campus und da fühle ich mich besser aufgehoben. Aber es geht gar nicht dann um die Ablösesummen oder irgendwie um Geld für die Spieler, sondern um diese Infrastruktur. Ist das wirklich bei vielen in der Entscheidung ein Punkt, der gegen Schalke ausfällt?
Es geht nicht nur um die Infrastruktur. Ich habe nicht gesagt, wenn wir jetzt ein neues Gebäude bekommen, bilden wir besser aus. Sondern ne, wo ich viel Wert drauf lege, ist, dass wir inhaltlich weiter arbeiten müssen, weiter entwickeln müssen, uns weiter optimieren müssen, in den einzelnen Fachbereichen noch spielerzentrierter auszubilden, noch mehr Möglichkeiten dort zu geben. Aber das ist schon bei dem anderen Spieler ein Grund, warum man sich dann vielleicht auch für einen anderen Verein entscheidet. Und bei dem Thema Infrastruktur ist es ja nicht so, dass nur in Dortmund, in Leverkusen eine deutlich, deutlich bessere Infrastruktur vorhanden ist. Sondern es sind bei fast allen Zweitligisten, bei kleinen Zweitligisten, bei Drittligisten ist das Thema Infrastruktur besser als auf Schalke. Und das müssen wir verbessern. Und trotzdem geht es nicht nur um neue Gebäude. Es geht natürlich auch um diese innerliche Arbeit, ne, das Thema Trainer, Entwickler, ne, auch zu schauen, wie können wir unsere Trainer eben auch immer weiterentwickeln, wie können wir Fachexperten in den einzelnen Altersbereichen auch weiterentwickeln. Weil wenn wir dort bessere Trainer haben, werden wir auch bessere Spieler bekommen. Aber es ist eben ein Gesamtpaket. Viele Spieler entscheiden sich natürlich auch im Jugendbereich schon für das Geld. Nicht nur für das Gebäude, sondern auch für das Geld, weil andere Vereine dort natürlich ganz andere Summen zahlen können. Und da wären U17 und U19 Spielern Summen geboten, Gehälter geboten. Das verdienen bei uns einige Stammspieler in der zweiten Liga nicht. Und das ist halt ein Gesamtpaket, was passen muss. Und deswegen finanzielle Ausstattung verbessern, konzeptionell verbessern. Aber das Thema Infrastruktur ist eben auch ein wichtiger Baustein dafür.
Trotzdem muss man ja auch sagen, dass es immer noch Argumente pro Schalke gibt. Ne? Norbert Elgert ist immer noch irgendwie gilt als mit der beste Talententwickler der ganzen Welt. Trotzdem ist er inzwischen 69. Ich glaube, er ist der fitteste 69-Jährige der Welt. Aber er wird nicht mehr ewig weitermachen können. Das weißt du, das wissen wir alle. Gibt es denn Pläne für die Nachfolge? Wie wollt ihr diese Lücke, die da entsteht, schließen?
Ja, also wie du sagst, Norbert ist nach wie vor sehr, sehr fit. Er brennt nach wie vor für die Ausbildung, für die Weiterbildung seiner Jungs und brennt für Schalke. Und deswegen sind wir auch sehr, sehr froh, dass er mindestens noch ein Jahr weitermacht. Ich würde auch nicht ausschließen, dass es danach weitergeht. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir vielleicht auch Norbert in einer anderen Form vielleicht auch weiter einbinden können, wenn er sich irgendwann mal entscheidet, auch nicht mehr U19 Cheftrainer zu sein. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass wir auch Trainer entwickeln wollen, weiterentwickeln wollen, besser machen wollen. Das Thema Mentoring von Trainern, aber vielleicht auch von einzelnen Spielern, ist, glaube ich, ein Feld, was in Deutschland, im deutschen Nachwuchsfußball, glaube ich, immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden kann. Und das sind auch Themen, die wir Schalke in der Zukunft angehen wollen.
Ja, dann danke für die Einblicke in die Knappenschmiede. Gehen wir jetzt mal wieder rüber zu den Profis und biegen ab zur Kaderplanung allgemein. Man muss ja auch mal sagen, die Saison endet ja schon in 2 Monaten. Wie viel musst du jetzt schon in der Kaderplanung vorbereiten, damit Schalke einen schlagkräftigen Kader hat, trotz dieser Zweigleisigkeit?
Nach der Transferphase ist vor der Transferphase und meistens guckt man sogar schon mal ein, zwei Transferperioden weiter. Wir haben zum Beispiel im Oktober angefangen bei den einzelnen U-Mannschaften, also ich war jetzt nicht bei allen Mannschaften dabei, ab der U17, unsere Kader zu analysieren. Also wo sehen wir eine gute Entwicklung, wo sehen wir Potenzial, wo sehen wir Top-Potenzial, und sind das durch die U17, U19, U23, natürlich auch bei den Profis. Da hat das eigentlich schon begonnen und daraus abgeleitet hat man dann vielleicht im Winter auch das eine oder andere gemacht, sowohl in der U19 als auch in der U23, als auch bei den Profis. Aber natürlich auch vorausschauend für den Sommer schon geschaut, wo gibt es vielleicht Bedarfe, auf welchen Positionen brauchen wir vielleicht einen Stammspieler, wo brauchen wir aber auch irgendwo ein Top-Talent, der das dann irgendwann auch nachrücken kann. Das ist eigentlich ein ständiger Prozess und natürlich sind die Scouts auch das ganze Jahr über unterwegs und es gibt natürlich für jede Position, für jedes Profil, für jedes Szenario natürlich dann auch Listen, mit denen wir uns beschäftigen und es hilft natürlich, wenn man relativ früh Planungssicherheit hat, aber eben auch finanziellen Gründen auch umsetzen kann. Und da sind wir dabei und deswegen wird das nicht erst losgehen, wenn wir Ende Mai wissen, welche Liga wir spielen, sondern das ist ein dauerhafter und ständiger Prozess.
Wie groß wird denn der Kaderumbruch, wenn ihr aufsteigen solltet?
Also genau beziffern kann ich das nicht. Also erstmal ist es ja schon so, dass wir nach wie vor sehr, sehr viele Spieler haben. Wir mussten jetzt auch im Winter vielleicht ein bisschen mehr machen, was ja auch damit zu tun hat, dass wir relativ viele schwerwiegende Verletzungen auch hatten und dass das aber auch möglich gemacht hat, diese langen Verletzungen, dass wir finanziell was machen konnten. Weil, ich weiß nicht, wer das weiß, Fußballspieler genauso wie normale Arbeitnehmer bei längerer Krankheit, Verletzung 6 Wochen ihr Gehalt weiterbekommen. Und danach muss ich privat absichern. Das heißt, wir haben ehrlicherweise relativ viel Gehalt gespart. Dadurch konnten wir im Winter jetzt auch ein bisschen was machen. Und trotzdem sind die Spieler natürlich auch noch unter Vertrag im Sommer. Und deswegen kann schon sein, dass es relativ viele Transferbewegungen geben wird. Und wir natürlich gezielt schauen müssen, wo müssen wir uns verstärken. Ich glaube, wie im letzten Sommer auch und jetzt im Winter auch, uns natürlich an, wo sind die größten Baustellen, wo müssen wir uns am ehesten verbessern, um unsere Ziele dann dementsprechend auch zu erreichen, wo muss man vielleicht auch, ich will jetzt sagen, Mut zur Lücke haben, aber wo muss man vielleicht auch schauen, ne, dass sich ein Spieler vielleicht auch weiterentwickelt, wo muss man Platz schaffen, auch für junge Talente aus der knappen Schmiede, die sich dann eben auch reinspielen, und das ist ein Gesamtbild, wo es natürlich um ganz, ganz viele einzelne Puzzle geht und die dann im richtigen Moment richtig zusammenzuführen, das wird dann unsere Aufgabe sein.
Sprichst Baustellen an. Wo siehst du denn aktuell die größten Baustellen, wenn du jetzt Szenario-Bundesliga denkst?
Keine. Ja. Nein, es ist so, dass ich nie öffentlich sagen würde, wir werden uns jetzt auf dieser Position, auf dieser Position, auf dieser Position verstärken wollen. War auch mit ein Grund, neben der Wirtschaftssituation, dass ich auch für Winter relativ wenig Transfers angekündigt habe, weil, wenn ich sage, ich will jetzt noch 3 Spieler holen, ich will auf der Position mich verbessern, dann macht das etwas mit den Spielern, die aktuell auf der Position spielen, die aktuell im Kader sind. Und gerade gesagt, wir wollen unsere Spieler stark reden und deswegen wird es auch von mir nie eine öffentliche Kritik an einzelnen Spielern geben, was jetzt eine Leistung an sich betrifft. Klar, wenn die Einstellungen nicht stimmen, wenn die Mentalität nicht stimmt, dann müssen die Spieler sich auch eine Kritik gefallen lassen. Aber ich würde jetzt nie sagen, das reicht nicht, deswegen brauchen wir auf der Position was. Wir schauen da natürlich schon sehr, sehr genau hin. Wir wissen, wo wir uns verstärken wollen, aber das ist kein Thema, was ich in der Öffentlichkeit besprechen möchte.
Trotzdem würde ich gerne noch mal auf einzelne Positionen zu sprechen kommen, weil ich merke das ja auch hier auch im Vorfeld in den Vorgesprächen. Diskutiert man darüber, boah, wenn wir aufsteigen, ist der Spieler vielleicht Bundesliga-tauglich, ist der vielleicht Bundesliga-tauglich? Wenn wir mal bei den Torhütern anfangen, ganz hinten, wie ist denn da die Planung in beiden Szenarien? Du hast Loris Karius unter Vertrag noch für ein Jahr. Stellt sich mal die Frage, wenn Schalke in der zweiten Liga bleibt, macht ihr dann noch ein Jahr mit? Zweiten Torwart gibt es aktuell nicht für die kommende Saison, weil Kevin Müller keinen Vertrag für die kommende Saison hat, außer in Heidenheim. Und wie weit sind die beiden Nachwuchstorhüter? Sind die schon so weit, dass sie Zweitliga- oder Bundesliga-Format hätten?
Das sind sehr gute Fragen. Die haben wir uns auch gestellt und werden darauf auch Antworten finden. Ich glaube schon, dass wir da also aktuell jetzt erstmal also gar keine Bauchschmerzen haben. Ich glaube, wir haben den besten Torhüter der zweiten Liga. Ich glaube sogar, dass wir den zweitbesten auch in unserem Kader haben. Kevin hat jetzt auch in einer schwierigen Situation trotz der Tatsache, dass er jetzt relativ lange nicht gespielt hat, einen sehr, sehr sicheren Eindruck gemacht. Alles, was zumindest das Spiel, also das eigentliche Torwartspiel betrifft, hat vielleicht in Fürth die eine Fehlentscheidung getroffen, was Spiel mit Ball betrifft, aber auch jetzt im letzten Spiel wieder eine absolute Top-Leistung gezeigt. Also da bin ich beruhigt. Er kann Druck, er kann schwere Situationen, er hat mit Heidenheim Aufstiegskampf gehabt, er hat Relegation gehabt, zweimal sogar. Also ist diese Situation gewachsen, deswegen bin ich da sehr, sehr beruhigt. Und wir haben, wie angesprochen, auch zwei spannende junge Torhüter mit Luca Pottlecht und Johannes Siebeking. Und da geht es natürlich darum, dann auch zu schauen, wo können die Jungs vielleicht sich am besten auch weiterentwickeln. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir einen der beiden jungen Torhüter auch über eine Leihe auch weiterentwickeln wollen. Der zweite wird mit sich dann hier bleiben und auf der Nummer zwei dann schauen, wie sich die Situation bei Kevin mit Heidenheim auch entwickelt.
Du hast also Holger Sandwald schon angerufen und gesagt, ich, geiler Typ, den will ich behalten.
Nein, wir müssen sehen, wie sich das entwickelt. Und dann werden wir versuchen, im richtigen Moment dann auch für uns die richtige Entscheidung zu treffen. Auch da ist mir wichtig zu betonen, dass wir natürlich neben der kurzfristigen Perspektive auf die neue Saison natürlich auch versuchen, nachhaltig den Kader zu planen. Also als perspektivisch zu schauen, wie wollen wir uns vielleicht auch in 2, 3, 4 Jahren eben auf der Position aufzustellen? Wie wollen wir unser Transferbudget, unser Gehaltsbudget eben auch verteilen? Wie wollen wir das gewichten auf die einzelnen Positionen? Das sind alles Gründe, die auch bei dieser Entscheidung dann mit reinspielen wird.
Blicken wir auf die Defensive. Viel diskutiert wird aktuell über Nikola Katic. In der Hinrunde für mich noch bester Verteidiger der Liga, bester Innenverteidiger. Großartiges Leadership, Kopfballspiel, Zweikämpfe. Aber Tempo ist nicht seine größte Stärke. Gerade in der Viererkette fällt es dann mitunter auf. Ist er deiner Meinung nach gut genug, um auch in der Bundesliga so eine große Rolle zu spielen, wie er es aktuell spielt?
Ja, 100%. Also, ich war mit Sicherheit 3 km/h langsamer als Nikola und habe trotzdem auch ein paar Bundesligaspiele machen dürfen. Und bei Nikola mache ich mir da überhaupt keine Bedenken.
Oder jetzt ehrlich, also siehst du nicht die Gefahr, weil jetzt sieht man schon in dem System mit Viererkette, ist es ja schon das ein oder andere Mal bei den Gegnern vorgekommen, einfach einen langen Ball, die Lücke, wo Katic steht und weg war der Spieler. Und die Bundesligisten sind ja noch ein bisschen besser aufgestellt. Hast du da die Sorge nicht?
Nein, weil am Ende geht es immer darum, wie wir als Mannschaft performen, wie kompakt wir sind. Und das ist ja auch etwas, wo man das gesamte Bild auch letztendlich auch berücksichtigen muss. Wir waren auch in einigen Spielen jetzt in der Rückrunde nicht so kompakt, nicht so stabil, nicht so ein enges Netz gehabt, wie wir das in der Hinrunde der Fall waren. Und ich war auch Defensivspieler. Wenn die Abstände groß werden, wenn die Räume für die Stürmer einfach größer werden, wenn der Spieler im Mittelfeld einfach Zeit hat, den Ball zu spielen, sich auszusuchen, spiele ich den oder spiele ich den an, dann wird das für jeden Abwehrspieler schwierig. Und deswegen müssen wir wieder diese Kompaktheit auch wiederfinden, diese engen Abstände, uns gegenseitig absichern und dann sehe ich da überhaupt kein Problem.
Und es wäre ja auch nicht schalkig, wenn vorne alles funktioniert und hinten auch.
Da gibt's aber weltweit ganz wenige Vereine, die das immer hinbekommen, immer die Balance hinbekommen, immerhin zu Null spielen und immer vorne 4 Tore machen.
Nein, aber es ist ja schon ein spektakulärer Unterschied, ne? Hinrunde zur Rückrunde. Hinrunde, Abwehr, Bollwerk, da geht fast nichts durch. Und du weißt, wenn du irgendwie 1-0 führst, kannst du den Fernseher rausmachen bei einem Auswärtsspiel, weil Schalke gewinnt das Ding. Jetzt traue ich mich schon selbst bei einer 2-0-Führung im Moment noch nicht so richtig dran zu glauben, bis Schiri abgepfiffen hat.
Ja, also man, solange man gewinnt.
Ne? Ja, natürlich. Also nur gewinnen macht Spaß, klar.
Ja, also von den, sag mal, rein oder harten Fakten, Tore, Gegentore, ist das so, wenn man sich damit ein bisschen genauer beschäftigt, ist es so, dass wir in vielen Bereichen sogar besser geworden sind als in der Hinrunde. Wir haben einfach aus den Chancen, die wir zugelassen haben, auch zu viele Gegentore bekommen. Waren teilweise auch Standard-Gegentore, was jetzt weniger mit System oder grundsätzlich einer defensiven Stabilität zu tun hat. Aber, wie man es im letzten Spiel gegen Arminia gesehen hat, es hilft einfach, zu Null zu spielen. Und deswegen werden wir natürlich jetzt auch in den nächsten Spielen versuchen, diese Balance zwischen Defensive und Offensive wieder besser hinzubekommen. Ja,
da kriegt Hüb Stevens ganz feuchte Augen.
Wenn man, was man ja auch gerne macht, auch als Reporter, man guckt, wie lange laufen die Verträge. Ein paar Verträge laufen ja auch aus. Armin Younes ist schon weg, dann die Live-Verträge, da haben wir gerade drüber gesprochen. Was ist mit Christopher Anfiadjei? Der Vertrag endet, ist lange verletzt. Kann man da schon sagen, dass er den Verein verlassen wird?
Ja, ist ja bekannt, dass Christopher eine Klausel hat, eine Option hat auf ein weiteres Jahr, was eine gewisse Anzahl von Einsätzen verlängern kann. Das muss man sehen, hat jetzt leider viel Verletzungspech gehabt, war am Anfang der Saison ja auch für uns ein wichtiger Spieler. Deswegen ist da jetzt noch keine finale Entscheidung getroffen. Wichtig ist, glaube ich, dass Christopher jetzt wieder gesund wird. Und dann werden wir natürlich auch mit ihm zu gegebener Zeit die Gespräche führen.
Offensivplanung. Ein Name, Edin Dzeko. Gibt schon Gespräche über eine Verlängerung mit ihm. Der ist erst kurz da, ich weiß, aber ich glaube, jeder, der ihn bis jetzt gesehen hat, würde ja denken, der hat locker noch ein Jahr im Tank.
Nee, die Gespräche gibt es noch nicht.
Warum denn noch nicht? Ich würde an deiner Stelle
mal. Weil Edin noch nicht angerufen hat. Ich glaube.
Warum? Also ich sehe da überhaupt keinen Grund für Zeitdruck.
Also kann Edin selber entscheiden, mehr oder weniger, wenn er sagt, Frank, jetzt noch
das habe ich nicht gesagt. Nein, also Edin, ne, nochmal, fühlt sich wohl, wir sind eben happy. Trotzdem ist es so, er hat jetzt erstmal gesagt, ich will jetzt erstmal schauen, bis zum Sommer, was passiert. Natürlich hier auf Schalke, wie fühle ich mich körperlich? Er hat jetzt auch im März noch wichtige Quali-Spiele mit Bosnien, können sich noch für die WM qualifizieren. Auch das ist natürlich, ne, für ihn natürlich nochmal ein Ziel und ein Traum, irgendwo da in Amerika und Kanada, Mexiko dabei zu sein. Und dann werden wir uns auch da zu gegebener Zeit zusammensetzen und schauen, was für ihn, aber auch für Schalke eben das Richtige ist.
Was übrigens gerade sehr viel gefragt wurde, ist Edin Dzeko fit für Hannover? Das hat mich auch sehr viele interessiert.
Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass er spielen wird.
Wenn man aber alle Stürmer durchgeht, ne, Musa Sylla haben wir gerade besprochen, die Zukunft von ihm ist alles andere als gut geklärt. Edin Dzeko, Zukunft ungeklärt. Dann noch Emin Højlund, der irgendwie das größte Sorgenkind vielleicht von allen ist in der Offensive, kam letzten Sommer und eigentlich hatten alle recht große Hoffnung, dass er Schalke weiterhelfen kann. Er bringt ja vom Profil eigentlich richtig viel mit, aber ist jetzt dauerhaft verletzt. Kann man mit ihm für nächste Saison planen? Wie ist da denn der Stand?
Ja, wir versuchen ihn weiter aufzubauen. Er hatte jetzt ja nochmal eine Operation sich unterzogen, damit wir, ne, die Probleme auch wirklich dauerhaft in den Griff bekommen. Das war auch definitiv die richtige Entscheidung und jetzt ist er im Aufbautraining und wir wollen ihn natürlich jetzt sehr langsam aufbauen, weil auch für ihn gilt natürlich, dass es darum geht, ihn dauerhaft dann auf den Platz zu bekommen, dauerhaft belastungsfähig auch zu bekommen. Und da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie jetzt dieser Reha-Prozess weiterläuft. Und wenn er gesund ist und dann fit ist, spricht er überhaupt nichts dagegen, dass er dann das Potenzial, was in ihm steckt, dann auch nächstes Jahr bei uns abrufen kann. Wenn da vielleicht dann auch mal eine Veränderung über eine Leihe oder was auch immer sinnvoll ist für beide Seiten, dann will man sich darüber austauschen, aber da ist jetzt überhaupt noch keine Entscheidung gefallen oder keine Tendenz irgendwie wirklich absehbar, weil ihm geht es wirklich darum, erstmal gesund zu werden.
Jetzt geht es natürlich um einen Vertrag, dessen Inhalte schon sehr bekannt sind, und zwar den von Miron Muslic. Da weiß ja jeder, dass es da diese Klausel gibt.
Zumindest die Watz weiß Bescheid.
Ne? Gibt es denn mit Miron Gespräche darüber, über eine Vertragsverlängerung oder vielleicht darüber, diese verflixte Klausel loszuwerden? Wie ist da der aktuelle Stand?
Das musst du einmal festhalten. Wir reden darüber, über einen Schalke-Trainer, ob der frühzeitig seinen Vertrag verlängern soll.
Ja, das ist eigentlich schon Antwort genug, oder? Also ja, also wir sind happy mit Miron, wir sind sehr zufrieden mit, also beide Seiten, das gilt sowohl für Miron als auch für uns, mit dem aktuellen Vertrag, mit dem Vertragskonstrukt, und deswegen ist das zeitnah auch nichts angedacht.
Wärst du denn vorbereitet, wenn jetzt Manchester City, Real Madrid auf einmal sagen, Miron, komm hier hin, wir zahlen die XY-Millionen. Scout ist in Stetson Buda, sind da auch Trainer enthalten beispielsweise? Oder scoutest du auch Trainer für einen Fall der Fälle?
Also wir haben Stetson Buda tatsächlich auch für die Trainersuche genutzt. Das ist möglich. Für mich sogar Thema Daten bei Trainer-Scouting sogar passt noch ein bisschen klarer zu erkennen, als das zumindest in einem Punkt bei den Spielern der Fall ist. Und jetzt habe ich bewusst die Frage, glaube ich, vergessen, aber
ob du schon...
Nein, Miron ist... ja, natürlich müssen wir auch dort natürlich den Markt auch immer wieder kennen. Das gehört zu unseren Aufgaben auch dazu, aber Miron ist sehr, sehr glücklich auf Schalke. Er ist komplett in seiner Arbeit drin, und deswegen braucht auch, glaube ich, keinen Schalker irgendwie dort Sorge zu haben, dass Miron wieder auf dem Absprung ist.
Im Absprung nicht, aber ich hätte schon das Gefühl, also wer Schalke aus der Lage, wo Miron übernommen hat, so nach oben führt, wenn der Bundesliga-Aufstieg noch kommen sollte als Krönung der Saison, dann ist man ja automatisch für viele andere Clubs interessant. Und die Gefahr ist ja groß, dass die Klausel vielleicht doch irgendein Engländer, wenn Fabian Hürzler bei Brighton entlassen wird, die haben schon mal für einen Zweitliga-Trainer viel Geld bezahlt. Und so ein Club, der ist doch potenziell einfach gefährlich für euch.
Aber nochmal, also Edin haben wir drüber gesprochen, der hätte auch nach Paris gehen können für viel Geld. Und das heißt ja nicht, dass ein Spieler oder ein Trainer, der noch direkt auf dem Absprung ist. Nochmal, Miron ist sehr, sehr happy hier auf Schalke, und deswegen habe ich da keine Sorge.
Wir haben eine Schnellfragerunde.
Genau, dann haben wir jetzt noch, wir sind schon weit fortgeschritten an diesem Abend. Wir haben am Schluss noch eine Schnellfragerunde. Schnelle Fragen, natürlich auch schnelle Antworten, weil das Publikum soll ja auch noch die Gelegenheit bekommen, ein paar Fragen zu stellen. Also, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Wann unterschreiben Luka Vosar und Mika Valentovic langfristige Profiverträge?
Ich weiß gar nicht, haben wir das bei Luca noch nicht vermeldet?
Oh!
Also Luca hat schon ab Sommer einen Lizenzspielervertrag, und mit Mika ist auch bekannt, dass wir da in Gesprächen sind. Ich bin dort zuversichtlich, dass wir da uns auch in den nächsten Wochen irgendwann einigen können. Mika fühlt sich auf Schalke wohl, wir sind mit seiner Entwicklung natürlich sehr, sehr zufrieden. Das sind schon mal sehr, sehr gute Voraussetzungen.
Bisschen gemein jetzt, aber wie würdest du mit einer Relegation Schalke gegen Werder umgehen?
würde ich wahrscheinlich in Urlaub fahren.
Welche Teams landen in der zweiten Liga unter den Top 3?
Ich glaube, dass drei Mannschaften aus den aktuell fünf ersten dabei sein werden.
Also die Medienschulung auf Schalke funktioniert gut.
Ja. Spielt ihr den Dzeko auch kommende Saison für Schalke? Schnelle Frage.
Ja. Ich kann es wirklich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ne? Also das ich habe auch ehrlich gesagt kein Gefühl. Deswegen würde ich da gerne mal einen Joker ziehen.
Du bist zusammen mit Gerard Asamoah Vize-Weltmeister geworden. Holst du ihn irgendwann zu Schalke zurück?
Ja, eine schöne Zeit. In Korea und Japan damals. Ass hat, glaube ich, damals aber auch mehr gespielt als ich. Aber es war eine schöne Truppe und also eine gute Truppe. Ganz viel Teamgeist auch dabei. Nicht, glaube ich, die Top-Qualität, aber glaube ich, als Team sehr, sehr gut zusammengestellt worden und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und grundsätzlich verstehe ich mit Asser sehr, sehr gut. Asser ist ein Schalker und auch da, wenn das für beide Seiten passt, ist das durchaus vorstellbar. In welcher Funktion, das muss man dann natürlich auch sehen.
Was ist einfacher, verpflichten oder verkaufen?
Boah, sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube wirklich, einfacher ist wahrscheinlich der Verkauf. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie attraktiv ist der Spieler, wie groß ist die Nachfrage dort. Beim Einkauf weiß man nie, wie es dann funktioniert. Man kann sich natürlich schlau machen, man kann natürlich ganz, ganz viel schauen, Informationen sich einholen. Trotzdem ist es einfach ein Phänomen im Fußball, dass es immer wieder Spieler gibt, die an einem Standort funktionieren, am anderen nicht. Aber auch andersrum. Und da hat es nicht immer was mit den eigentlichen individuellen Qualitäten zu tun, sondern das hat damit zu tun, wie passe ich in die Spielidee, wie passe ich ins Spielsystem, wie komme ich an, wie sind vielleicht meine ersten Aktionen, meine ersten Spiele. Wie passe ich aber auch ins Teamgefüge? Und ich finde so das Thema Zusammenstellung einer Mannschaft, unabhängig jetzt mal von den sportlichen Leistungen oder Kompetenzen, ist schon sehr, sehr wichtig, ne? dass jeder seine Rolle kennt, dass man unterschiedliche Typen hat, ne? Von Führungsspielern, mannschaftsdienlichen Spielern, Individualisten. Diese Mischung muss passen. Und deswegen ist, glaube ich, der Einkaufsprozess vielleicht ein bisschen komplexer und fehleranfälliger.
Vor allem, wenn man weniger Geld hat.
Ja, aber auch da muss man dann kreativ sein, muss natürlich sich trotzdem dann zielgerichtet auf gewisse Regale konzentrieren. Man kann nicht ins oberste Regal vielleicht auch greifen, sondern muss eben schauen, was passt für die aktuelle Situation. Was passt oder wo kann sich einer vielleicht auch entwickeln? Wo hat einer sein Potenzial vielleicht jetzt aktuell auch nicht ausgeschöpft? Wir haben gerade über die Winterneuzugänge gesprochen. Ne? Da ist mit Sicherheit auch der eine oder andere dabei, der jetzt beim letzten Verein durch einen Trainerwechsel, vielleicht durch die Art und Weise des Fußballs vielleicht nicht so performt hat. Und das zu erkennen, ist natürlich wichtiger, wenn man weniger Geld hat.
Zwei habe ich noch. Bekommt Henning Matriciani ein neues Vertragsangebot?
Wir haben das Gespräch geführt. Es wird aber nicht der Fall sein, nein.
Was ist der größte Unterschied zwischen Max Lüftl und Ben Manga?
Das Alter. Nein, also es sind natürlich nochmal unterschiedliche Typen vielleicht auch. Ben hat ja eine riesengroße Erfahrung, hat ja auch viele, viele positive Dinge auch in der Vergangenheit bei seinen Verein auch gemacht. Ich bin auch definitiv überzeugt, dass er ja in der Zukunft noch sehr, sehr gute Arbeit leisten wird, dass er ja einfach eine Qualität hat, eine Erfahrung hat, die in diesem Job einfach auch wichtig ist. Das, was ich gerade bei Spielern gesagt habe, ist aber auch in den Positionen wichtig, dass es vielleicht auch mal bei dem anderen Verein besser passt oder nicht passt, dass vielleicht die Situation, in der man zu einem Verein gekommen ist, dann vielleicht auch sehr, sehr herausfordernd ist, sehr, sehr schwierig ist. Und die Situation, in der Ben zu Schalke gekommen ist, vor, ich weiß gar nicht genau, jetzt 2 Jahren?
Jetzt 3 Jahre.
2 Jahre oder ja. Die war definitiv herausfordernd in vielerlei Hinsicht. Man war wirklich auf der Intensivstation, man war im großen Umbruch. Ne? Es gab auch Trainerdiskussionen und. Deswegen würde ich da nie ein schlechtes Wort über Ben verlieren, sondern ich bin davon überzeugt, dass er wirkt, ja, sehr, sehr gut passt. Bei uns war es eben so, dass wir ja dort ein etwas anderes Profil dann auch haben wollten und mit der Verpflichtung von Maximilian Lüftl, glaube ich, da jetzt auch sehr, 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 sehr glücklich sind.
Prima, vielen Dank. Wie angekündigt, haben nun auch Sie und ihr die Gelegenheit, Fragen an Frank Baumann zu stellen. Wenn ihr welche habt, dann meldet euch bitte gerne. Eine Kollegin oder ein Kollege kommt dann mit einem Handmikrofon vorbei und wartet bitte, bis das Mikro auch da ist. Dort zwei schon und hier vorne eine. Kollegin kommt.
Hallo, mein Name ist Simone Bütte. Ich habe eine Frage. Wie kommt man auf die Idee, einen Spieler aus England zu verpflichten in einer Konstellation, die ja unglaublich ist mit diesen 6 Ausleihen und dass der Spieler dann auch noch abgegeben werden will und dann auch noch so ein Händchen zu haben wie einen tollen Spieler wie Auschisch? Oder war das einfach nur Zufall, dass man den haben wollte und gerade mal für Lau zur Verfügung stand?
Ja, eine sehr gute Frage. Genau, war Schottland in dem Fall, aber auf alle Fälle Großbritannien irgendwo da oben. Aber nein, es ist schon so, dass wir natürlich geguckt haben, wo können wir es verbessern, welche Profile können wir vielleicht auch ganz gut gebrauchen. Hatten ja gesagt, dass die Defensive in der Hinrunde stabil stand, wir aber im Offensivspiel vielleicht nicht so in die Aktion gekommen sind und deswegen da schon auch nach einem spielstarken Spieler auch gesucht haben, der die anderen einsetzen kann, ne, der selbst zum Abschluss auch kommen kann. Und da haben wir verschiedene Namen auch diskutiert und Adi ist dort auch aufgeploppt, auch wieder durch Daten, was jetzt gar nicht so vielleicht auch auffällt aufgrund seiner Dribblings, aufgrund seiner Pässe, aufgrund seiner Flanken, ist, dass er einfach auch sehr, sehr viel unterwegs ist, sehr, sehr laufstark ist, sehr, sehr intensiv auch gegen den Ball arbeitet. Und dazu kam noch, dass Maximilian Lüftl ihn schon mal nach Hannover holen wollte, dort schon Kontakt mit ihm hatte und wir dann eben mal auch auf die Situation aufmerksam wurden, dass ein englischer Verein, in dem Fall dann wirklich Sunderland, ja einen anderen Spieler verleihen wollte und es gibt jetzt Begrenzungen von nationalen, aber auch internationalen Leihen und dafür diesen Leihspot von Adil braucht, der war nach Aberdeen eben nur ausgeliehen und ja, dadurch, dass sie letztes Jahr aufgestiegen sind und jetzt in der Premier League in ganz anderen Regalen, also ganz oben angreifen, für sie einfach keine Rolle mehr gespielt hat, war es eben so, dass wir diese Informationen hatten durch Maximilian und ja, wir ihn dann Gott sei Dank auch überzeugen konnten, zu Schalke zu kommen und ich glaube, dass er für uns jetzt schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist und deswegen, es hat schon etwas mit Netzwerk zu tun, mit Scouting und klar auch mit Timing, ne? Das kann man nicht immer beeinflussen, aber in dem Fall hat es uns wirklich geholfen.
Danke. Kollegin kommt.
Ja, okay. Ja, mein Name ist Andreas Becker Und ich habe zwar folgende Frage. Bevor du auf Schalke unterschrieben hast, da wusstest du ja im Prinzip, dass Vereine wie Elversberg oder Paderborn wahrscheinlich mehr Geld zur Verfügung haben als wie Schalke. Stichwort, wir müssen jedes Jahr Transferüberschuss erzielen und so weiter. Und das kannst du ja im Prinzip nur damit ausgleichen, wenn du in Scouting in anderen Bereichen halt viel besser bist als die Konkurrenz, hast aber viel weniger Geld. Ja, hast du da Angst gehabt, weil man kennt ja auch die Wucht von Schalke im Positiven wie im Negativen, man hat es ja gegen Elversberg gesehen im Negativen, zu scheitern und wie bereitet man sich darauf vor, dass man sagt, ich bring das jetzt zum Erfolg? Weil ich sag mal nur noch als Beispiel, man hat ja dann gesehen, als der Freddy Bobic sich mit den Verantwortlichen unterhalten hat, wie der gesagt hat, auf Schalke hast du viel mehr Probleme als wie Schanken und Geld ist auch nicht da. Hat er ja bei Sky und so gesagt, ne? Da habe ich schon immer gesagt, es kann ja ein Manager, der sagt, ich will Schalke als Sprungbrett nutzen, der kann danach seine Karriere vergessen. Ne? So ungefähr. Ne? Und es konnte ja nur jemand, der sagt, mich reizt das nochmal. Ne? Aber hattest du auch Angst davor zu scheitern?
Also erstmal brauche ich kein Sprungbrett mehr. Mach auch keinen Sport mehr. Ja, also Angst hatte ich nicht, sondern ich habe auch da eher die Chancen gesehen. Klar, es gibt immer gewisse Risiken, ehrlicherweise auch die aktuelle Situation ist nur eine Momentaufnahme. Ne, wir haben gerade schon gesehen, von Enttäuschung nach der Saison, wenn wir jetzt nur Vierter oder Fünfter werden, dass dort eine sehr große Enttäuschung ist, dann wird es vielleicht auch Kritik geben. Und das ist ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft. Ne, deswegen, selbst wenn man jetzt diese Woche vielleicht auch mit Lob irgendwie zugeschüttet wird, kann es auch in 3 Wochen sein, dass der Misthaufen dann über dich geschüttet wird. Also das geht auch sehr, sehr schnell. Deswegen, wenn man diesen Job anfängt, kann man nicht davon ausgehen, dass es nur immer nach oben geht. Ne? Und meine Aufgabe, ehrlich, ich bin jetzt zwar heute da, ich versuche mich aber trotzdem auch öffentlich relativ zurückzuhalten, weil nochmal andere im Mittelpunkt auch stehen. Und gerade wenn es nicht läuft, bin ich nicht so gefragt und sollte nicht so im Mittelpunkt stehen, sondern meine Aufgabe ist, sich dann eher zu sagen, wenn es mal nicht läuft, dann muss ich als Vorstand eher mich vorne hinstellen und meine Mitarbeiter auch ein Stück weit in Schutz nehmen und mich vor den Trainer stellen bis zum letzten Tag, vor die Spieler auch stellen, wenn sie eben dieses Engagement, diese Leidenschaft auch zeigen. Deswegen hatte ich keine Angst. Und was ich nochmal sagen möchte, ist auch, es ist nicht so, dass die anderen Vereine, auch die genannten Vereine, mehr Geld zur Verfügung haben. Das ist nicht richtig. Ich glaube nach wie vor, dass wir, was das Gehaltsbudget betrifft, in der Liga unter den Top 3 sind. Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig einzuordnen. Ja, wir sind jetzt 10. und 14. der letzten Jahre geworden und wir brauchen hohe Transferüberschüsse. Das ist jetzt nicht ganz so leicht und man kann auch dann nicht ganz so viel investieren. Also da sind wir mit Sicherheit im Nachteil gegenüber anderen Vereinen in der zweiten Liga. Aber ich kannte die wirtschaftlichen Voraussetzungen. Der Verein war da sehr, sehr transparent zu mir, hat die Zahlen eben auch offengelegt, mit denen wir planen können. Und ich hatte eben das Gefühl, dass das möglich ist, dass man dort auch mit relativ wenig Transfer-Einnahmen dann auch eine gute Mannschaft zusammenstellen kann, dass man relativ schnell auch einen Switch hinbekommen kann, was die Grundstimmung betrifft. Da hat die zweite Liga schon auch einen kleinen Vorteil, weil die finanziellen Unterschiede nicht ganz so groß sind. Also die Schere in der ersten Liga ist deutlich größer als in der zweiten Liga. Und da kannst du, glaube ich, mit guten Entscheidungen, guter Arbeit, gutem Trainer, glaube ich, relativ schnell dann auch den Switch vom Tabellen 14. zu einem Aufstiegskandidaten auch hinbekommen. Das war schon meine Hoffnung. Trotzdem weiß man nie, ob das dann auch sofort aufgeht. Aber nochmal, ich habe eher die Chancen als die Risiken gesehen.
Okay, vielleicht Ja, zwei, drei. Wenn ich es richtig sehe, sind es noch 0-4 Fragen.
Hi, ich bin der Timo und ich habe ein kleines Gedankenexperiment mit dir vor. Wenn du keine Restriktion für einen Sponsor hättest und du den aussuchen könntest, wen hätten wir ab Sommer auf der Brust?
Ja, es ist eine schöne Frage, die ich ehrlicherweise auch schon aus Bremer Zeiten kenne. Da hatten wir auch so schöne Sponsoren wie Kick und Wettanbieter und Wiesenhof, was jetzt alles nicht ganz so gut ankam. Es ist, glaube ich, kein Wunschkonzert, ne? Und ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, ich kenne jetzt nicht so viele, die jetzt UNICEF irgendwie auf der Brust haben und dafür irgendwie 10, 12, 15 Millionen bekommen. Deswegen muss man sich natürlich auch den Gegebenheiten stellen, die der Markt hergibt. Ich glaube trotzdem, dass wir im Sommer ja ein sehr, sehr, sehr spannenden neuen Hauptsponsor bekommen werden. Ich weiß zwar noch nicht, wer es werden wird, was ich schon sagen kann, dass die Nachfrage durchaus da ist. Was sich dann daraus ergibt, das muss man sehen, aber ich glaube, Matthias Tillmann und sein Team sind da sehr, sehr gut, sehr, sehr professionell unterwegs und ja, lassen wir uns überraschen.
Okay, drei Fragen hat man noch. Sind Sie noch da?
Hallo, ich bin Daniel aus Gelsenkirchen. Ich bleibe beim Thema Trikot. Hat in der Saison mit dem Sondertrikot und Edin-Dzeko ja schon zweimal gut funktioniert, viele Trikots zu verkaufen. Dürfen wir am 34. Spieltag mit der Vorstellung vom neuen Heimtrikot rechnen?
Nein. Nein, wir werden das erst im Sommer dann präsentieren können. Das hat ehrlicherweise auch ein Stück weit mit der Frage vorher zu tun. Dadurch, dass wir sehr wahrscheinlich einen neuen Hauptsponsor bekommen, wird das einfach nicht möglich sein. Und deswegen müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden.
Aber was auch immer das heißt, die Designs sollen ziemlich geil sein. Ja?
Auf alle Fälle.
Schalke war vorletzte Woche, wart ihr bei Adidas und habt euch das vorstellen lassen.
Ja, also ehrlicherweise die Vorlaufzeiten sind ja noch weiter. Also wir haben jetzt sogar schon vor einigen Wochen, Monaten die ersten Entwürfe für die übernächste Saison bekommen. Und die Designs für die neue Saison, die sind schon, weiß ich, also mindestens ein Jahr wahrscheinlich schon entschieden. Man hat jetzt nochmal in Natur dann wirklich auch sich anschauen können. Aber es ging auch eher wirklich schon um die übernächste Saison. Das ist auch mit dem Thema Verfügbarkeit von Trikots ja auch ein Thema. Auch die muss man, ich glaube, ein Dreivierteljahr vor der Saison bestellen. Da die letzte Saison jetzt nicht ganz so prickelnd war, was, glaube ich, auch wirtschaftlich vernünftig, dass man jetzt nicht Unmengen an Trikots für die Saison bestellt hat. Wir sind jetzt leider auch ausverkauft. Das hat ein Stück weit der sportliche Erfolg, aber auch die Typen und am Ende Edin natürlich dann auch dazu geholfen. Trotzdem besser so, als wenn man eben zu viele Trikots dann im Lager hat und die neue Saison kommt auch bald, die neuen Trikots kommen und die werden richtig schön.
Spielt der, solange die Kollegin die nächsten Fragensteller suchen, da spielt auch der Geburtstag der Arena eine Rolle. Ne? Also es ist wieder viel Lokalpatriotismus und Gelsenliebe dabei.
Ja, man versucht natürlich schon immer auch eine gewisse Story auch ein Stück weit da auch mit zu verpacken ich glaube, dass da unsere Abteilungen sehr kreativ sind, mit Adidas immer wieder auch spannende Ideen auch zu entwickeln, durch gewisse Jubiläen, aber auch vielleicht durch die Historie angelehnt auch, ne, das eine oder andere auch wieder aufzugreifen, was früher auch mal ganz gut funktioniert hat.
Bitteschön.
Hallo, mein Name ist Jürgen Kappelhoff. Ich habe mal eine Frage, die nicht ganz in deinem Bereich passt, aber vielleicht sehr gut zum Club. Ich kann mich gut erinnern, dass wir die Physioabteilung ja fast aufgelöst haben und wir völlig anders mit dem Thema Gesundheit und Fitness der Spieler umgehen. Und im letzten Jahr haben wir so viele Verletzte, dass ich mir die Frage stelle, ob das nicht miteinander korreliert. Also ist da daran gedacht, das so zu lassen, oder kriegen wir wieder eine vernünftige Physioabteilung?
Also, ja, ich möchte da freundlich, aber schon auch vehement widersprechen. Wir haben eine sehr, sehr gute Physioabteilung. Ist tatsächlich so, dass sie ein Stück weit ausgeliehen war, aber ehrlicherweise auch schon vorletzte Saison. Auch da muss man einfach ein bisschen genauer schauen. Wir analysieren das natürlich auch. Es ist so, dass wir diese Saison, was die Anzahl der Verletzungen betrifft, weniger haben als in der letzten Saison. Nur die Ausfallzeit der Einzelverletzungen ist länger, weil einfach schwere Verletzungen dazugekommen sind. Ne? Also wir hatten jetzt zwei Kreuzbandrisse, wir hatten mal einen Knöchelbruch, einen Mittelfußbruch, einen Zehenbruch. Das sind alles, ne, auch Verletzungen, die wo die Physioabteilung ehrlicherweise auch nichts dazu kann. Ne? Das sind dann Unfälle, die leider auch passieren. Da haben wir leider zu viele die Saison gehabt. Bei den Muskelverletzungen zum Beispiel sind es weniger geworden. Und was man auch nochmal sagen ist, zeigt auch, dass wir eine sehr gute Physioabteilung haben und dass wir grundsätzlich das Thema auch gut steuern, ist, dass die Spieler, die am meisten spielen, dass die fast gar keine Verletzungen haben. Dass sie durchspielen. Nikola Katic, Timo Becker hat leider eine Unfallverletzung gehabt in der Hinrunde. Hasan Kurucay, Sofi Elfaussi, Ron Schallenberg, Kenan Karaman, die spielen alle ohne Verletzungen. Ne? Also das heißt, wir haben eine sehr, sehr gute Physioabteilung. Wir haben nur, und das hat Miron, ich glaube, letzte Woche auch nochmal gesagt, schon auch durchaus Spieler dabei, die auch in der letzten Saison, in den letzten Jahren immer wieder verletzungsanfällig waren. Und davon haben wir leider ein Stück weit zu viele. Und da gehen wir natürlich, versuchen natürlich auch ran, versuchen das natürlich auch mit zu berücksichtigen bei möglichen Neuzugängen. Nochmal, das ist uns auch ein Stück weit zu viel, die Ausfallzeiten. Aber es ist in vielen Fällen doch auch leider unglücklich gewesen.
Okay, es scheint, als seien alle Fragen beantwortet. Ich schaue nochmal, aber ja? Hier haben wir noch eine, dann nehmen wir die noch mit.
Ja, Glück auf, ich bin der Fabian. Ich hätte eher eine inhaltliche Frage. Wie kann ich mir so eine Spielerverhandlung vorstellen? Ich kenne es von der freien Marktwirtschaft, wenn große Aufträge vergeben werden, wie es abläuft. Wie läuft so eine Spielerverhandlung ab zwischen den Vereinen? Und was war so die nervenaufreibendste Verhandlung, die Sie in dem Bereich geführt haben?
Also wie laufen die ab? Es gibt ja genau mehrere Verhandlungen, Stränge, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich das Thema Spielergehalt. Da gibt es ganz, ganz viele Komponenten von Vertragslaufzeit mit Option, ohne Option, Grundgehälter, die sich vielleicht dann automatisch erhöhen oder nach Einsätzen, erste Liga, zweite Liga, unterschiedliche Gehälter plus Boni bei Erfolg, vielleicht eine Aufstiegsprämie und solche Themen. Vielleicht eine Ausstiegsklausel, was wir natürlich versuchen im Normalfall zu verhindern. Also gibt es ganz, ganz viele Komponenten auf Spielerseite. Dann gibt es die Beraterseite. Berater möchte ja auch ein bisschen Geld verdienen. Also auch über die Provision an sich gibt es durchaus auch Verhandlungen und gegebenenfalls dann auch mit dem Verein. Und das ist schon sehr unterschiedlich. Also ich habe gerade Fall Edin Džeko genannt. Ich habe gesagt, Edin, wir haben unser Budget schon ausgeschöpft. Ich weiß, dass du in Florenz viel, viel mehr verdienst, dass du in Paris noch mehr verdienen kannst und so weiter. Das können wir machen. Wir haben dann noch mal ein bisschen über eine gewisse Prämie verhandelt.
Aufstieg.
Ging dann aber auch. Es ging dann auch relativ schnell. Natürlich gibt es bei Vereinen längere Verhandlungen auch, ne, die sich dann wirklich über Wochen auch hinziehen. Das kann durchaus passieren. Wir müssen eher häufig auch mehrgleisig planen. Also es kann schon sein, dass wir auch mal mit mehreren Spielern gleichzeitig dann auch in Verhandlungen, in Gesprächen auch sind. Das ist schon so, dass sich das ein Stück weit auch vom Verhandlungstisch auch wegbewegt hat. Also früher hat man sich wirklich noch häufiger an den Tisch gesetzt, auch zwischen den Vereinen. Das ist mittlerweile schon so, dass da viel schriftlich passiert oder telefonisch sich dann auch nochmal abgestimmt wird. Trotzdem ist für mich halt auch immer wichtig, dass wir da für uns gewisse Regeln aufstellen. Wo sind rote Linien? Wie wollen wir das Verhandlungsmanagement insgesamt angehen? Wie wir Verträge für uns gestalten? Das sind wichtige Themen, Vier-Augen-Prinzip. Also solche Themen sind da schon wichtig. Und bei jeder Verhandlung ist die Vorbereitung aus meiner Sicht das A und O. Und da sind wir auch mit Maximilian Lüftl und Team, das ist auch Teamarbeit. Und wir schauen schon individuell auch mal, wer mit wem verhandelt. Es gibt durchaus Sinn, dass Maximilian und ich das führen. Wir hatten aber auch schon mal die Situation, dass Maximilian das mit dem Juristen geführt hat. Ich habe mal mit Christina Rühl-Hamers zusammen Gespräche geführt. Also das versuchen wir schon dann individuell zu gestalten, wo wir glauben, dass wir das beste Verhandlungsergebnis dann auch erzielen können. Die schwierigste Verhandlung ist schwierig. Ich habe ehrlich gesagt, also war nicht vielleicht die schwierigste Verhandlung, aber vielleicht auch da nochmal, um so einen Themenkomplex mit reinzunehmen. Wir haben mal für relativ viel Geld Thomas Delaney bei Werder verkauft, auch hier ein Verein aus der Nähe. Und da waren wir dann uns relativ schnell dann irgendwann über die Summe einig, und es war wirklich eine sehr hohe Summe plus Boni einig. Und am längsten haben wir über das Thema Zahlungsziele gesprochen. Also ob jetzt die gewissen Raten im Juli fließen oder im August. Also auch solche Themen sind für Vereine dann auch wichtig bezüglich Liquidität. Wann kommen Gelder rein? Wann können wir gewisse Themen auch ausschütten? Und das sind dann schon durchaus zähe Verhandlungen. Und wichtig ist dann trotzdem, dass man ein Ergebnis erzielt, wo alle Seiten ein bisschen Bauchschmerzen haben, aber dann doch irgendwie auch das Okay geben und unterschreiben.
Prima, vielen Dank. Welch wahnsinnige Strahlkraft Schalke 04 hat, das ist uns allen klar. Aber ganz besonders klar wird es vielleicht nochmal, wenn du in die zweite Reihe guckst, da sitzt Andrea. Andrea ist aus Stuttgart angereist. Andrea ist aus Stuttgart angereist.
Nur wegen der Watz
und wegen Frank Baumann. Frank Baumann war heute unser Gast in Inside Schalke, dieser Sonderfolge. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und spätestens nach dem Hannover-Spiel können wir dann die Schlagzeile bringen: Frank Baumann, wir steigen auf. Ich danke Ihnen und euch, wünsche euch noch eine schöne Woche, und wie immer heißt es von mir, tschüss und Glück auf.
Genau. 1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.